Dann fangen wir an. Ich freue mich wahnsinnig. Nach dem Ausflug in die Arktis ins Jahr 1872 wird's jetzt kriminell. Und zwar doppelt. Zwei der profiliertesten Indie-True-Crime-Podcasts schließen sich heute Abend für einen gemeinsamen Live-Fall zusammen. Darf's ein bisschen Mord sein? Aus Wien, Franziska Singer, Schauspielerin, Kabarettistin, Autorin. Mit Flair, Charme und Wiener Schmäh erzählt sie kuriose, ungelöste und längst vergessene Kriminalfälle. Und dem Podcast Blutrausch aus dem Siegerland. Fabian und Daniel, beste Freunde seit rund 20 Jahren. Ihr Motto? Eine Reise in die Abgründe der Menschen von True Crime Nerds für True Crime Nerds. Herzlich willkommen!
Dankeschön. Schön, dass ihr alle da seid.
Ja, vielen Dank für die schöne Anmoderation. Die meisten von euch haben wir im Vorfeld ja schon irgendwo gesehen. Schön, dass ihr alle da seid. Hallo.
Ja, auch von meiner Seite danke, dass ihr den Weg hier rausgefunden habt und schön in so viele nette Gesichter zu blicken.
Wir haben darüber gesprochen, welchen Fall wir euch heute vorstellen möchten und gerne etwas Regionales. Ja, irgendwie am liebsten was aus der Gegend, haben wir gemeint. Und wir sind dann auf den Kreuzworträtselmord gekommen.
Ja, Regionalität haben wir etwas weiter gefasst. Das sind, was hatten wir gesagt, eine gute Stunde von hier, ungefähr halbe Stunde, Stunde.
Ich bin aus Wien.
Ja, für uns aus dem Siegerland ist das auch regional auf jeden Fall. Halle, Neustadt.
Genau. Einige Namen im Fall sind geändert und es gibt auch noch eine kleine Inhaltswarnung. Also es geht um den Mord und auch sexualisierte Gewalt an einem Kind. Es wird auch Suizid erwähnt. Also wenn das nicht sein sollte für euch, dann ja, wisst ihr Bescheid.
Triggerwarnungen sind wichtig im Podcast, finde ich.
Da spricht der Pädagoge, ja, aber er hat auf jeden Fall recht. Wir lassen das ja meistens weg, aber in dem Fall ist es angebracht. Das ist ein relativ gewalttätiger Fall und da hatten wir eben drüber gesprochen, ein Fall, der so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal hat, dass der aus so einem totalitären System wie der DDR so relativ gut überliefert ist, in so Systemen, wo ja eigentlich Verbrechen totgeschwiegen worden sind. Und dieser Fall, der nimmt da so eine Sonderrolle so ein bisschen ein.
Jetzt nichts spoilern.
Zum Thema Spoilern, liebe Leute. Einige von euch wissen es vielleicht, andere wiederum nicht. Ich bin ja immer so der passive Part bei Blutrausch. Das bedeutet, wenn die beiden sagen, wir haben den Fall rausgesucht und ich habe diesen Fall ausgesucht und jenes, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also deswegen nicht wundern, wenn ich dann irgendwie blöde Fragen stelle. Das ist mein Job.
Und den macht er mit großer Passion und Bravour auf jeden Fall.
Yes, ja. Blöde Frage stellen bin ich gut. Spaß beiseite.
Seid ihr bereit? Seid ihr bereit?
Auf jeden Fall.
Wir befinden uns in Halle Neustadt. Für alle, die zu jung sind, um das noch erlebt zu haben oder sich zu erinnern oder aus einem anderen Land kommen, Halle Neustadt wurde 1967 von der Stadt Halle abgetrennt und war dann bis 1990 eine eigene Stadt in der Deutschen Demokratischen Republik. Sie erhielt den offiziellen Beinamen Sozialistische Stadt der Chemiearbeiter. Ende 1980 leben hier um die 93.000 Personen, darunter auch Familie Bense. Sie lebt im ersten Stock des Gebäudes Nummer 6 im Block 483, direkt gegenüber der Feuerwache, die in Halle Neustadt auch als Polizeistation dient. Falls ihr euch denkt, das ist eine seltsame Adresse, Gebäude Nummer 6 im Block 483, ja? In Halle Neustadt gab es nämlich gar keine Straßennamen, sondern ein kompliziertes System mit Zahlen, bei dem ich mich frage, wie hätten sich Besucher da jemals auskennen sollen? Und ganz ehrlich, auch wie haben sich PostbeamtInnen da ausgekannt?
Dazu habe ich direkt so einen kleinen Input. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst oder ihr vielleicht. Ein Bekannter von mir kommt aus Costa Rica.
Und wusste ich nicht.
Der sagte mir mal, wusste ich vorher auch nicht, der sagte mir mal, dass es dort nur so einen Modus gibt an Straßenbenennung. Also es gibt wohl auch offizielle Namen, die merkt sich nur keiner. Die sagen dann da hinten bei der Palme links und bei dem Fluss rechts 200 Meter geradeaus. Das ist so ein funktionierendes System, total crazy eigentlich.
Ja, das ist im Ausland gar nicht so selten. Ich habe es in Afrika erlebt, in Burkina Faso. Ouagadougou, da sagst du halt auch einfach nur, ich wohne im Bezirk 2 und dann springst du halt aus dem Taxi, wenn du irgendwas wiedererkennst, weil die Straßen haben zwar auch offizielle Namen, aber keine Sau kennt die. So. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich nicht in Halle Neustadt gewohnt habe. Mich hätte das verwirrt wahrscheinlich. Ja,
ja genau. Heute gibt es dort natürlich Straßennamen. Das Ehepaar Bense, nennen wir sie Erika und Gerd, hat 2 Kinder. Ein Mädchen, nennen wir sie Sandra, und einen Jungen, Lars. Lars wird am 22. Oktober 1973 geboren und besucht 1981 die erste Klasse der Bernhard-Können-Grundschule. Viele Bewohner von Halle-Neustadt arbeiten im Schichtbetrieb in den Chemiewerken in Leuna oder bei Buna in Schkopau, genau wie auch Gerd Bense. Der 15. Januar 1981 ist ein kalter Tag. Es liegt Schnee. Der 7-jährige Lars will am Nachmittag mit Freunden den japanischen Animationsfilm Däumelinchen im Kino ansehen. Von der Wohnung bis zum Kino sind es nur etwa 600 Meter, die darf er allein gehen. Das heißt nicht ganz allein, sondern in Begleitung seiner älteren Schwester. Kurz vor der Ankunft beim Kino verabschiedet sie sich aber von ihm und er geht die letzten Meter allein.
Crazy, dass 1981 schon Animes ein Ding waren quasi.
Der Film ist von 1978. Es gab immer schon Zeichentrickfilme.
Ja, aber also diese Japan-Anime-Welle, die kommt einem so neu vor, aber crazy.
Ich glaube, du stolperst über den Begriff Animationsfilm. Das klingt nämlich so nach irgendwie, keine Ahnung, 3D und allem drum und dran, aber theoretisch ist ja ein Daumenkino schon ein Animationsfilm.
Touché, ja.
Als Lars um 18 Uhr nicht nach Hause kommt, fragen Erika und Gerd bei den Freunden nach, wo er bleibt. Und sind entsetzt und besorgt, als sie hören, dass ihr Sohn gar nicht im Kino angekommen ist. Sogleich melden sie sein Verschwinden bei der Volkspolizei, die noch am selben Abend Suchmaßnahmen einleitet, unterstützt von einer Gruppe Freiwilliger. Diese Suchaktion konzentriert sich zunächst auf die Keller der Häuser in der Umgebung, aber dort finden sie nichts. Auch die Dachböden und Abstellräume, alles, was leer steht und für Kinder zum Spielen attraktiv sein könnte, werden durchkämmt. Im 4. Stock des Feuerwehrgebäudes, mit Blick direkt auf das Haus, in dem die Familie Bense lebt, werden 2 Büros für die Mordkommission eingerichtet. Siegfried Schwarz, der Leiter der Mordkommission, weiß nicht, ob es überhaupt ein Opfer zu beklagen gibt oder einen Täter zu jagen, aber trotzdem sind seine Männer an dem Fall dran. Das ist Vorschrift in der DDR, sobald ein Kind verschwindet. Jahre später sagt er in einem Interview, und jetzt ist Daniel so nett, das zu lesen für euch.
Ich übernehme. Ist er entführt worden? Ist er ertrunken? Ist er in die Saale gefallen? Also es war eine Vielzahl von Möglichkeiten, denen der Junge zum Opfer gefallen sein könnte. Aber aufgrund der Familiensituation war mir klar, dass es ungewöhnlich war, dass der Junge jetzt aus diesem Milieu so abrupt rausgegangen ist oder genommen wurde und dass doch ernsthaft zu prüfen war, dass hier eventuell doch ein Tötungsverbrechen vorliegen könnte.
Ich glaube, dass das für Ermittler zu DDR-Zeiten oder wie gesagt in anderen so totalitären oder sozialistischen Staaten auch irgendwie so eine schwere Gratwanderung ist, weil du quasi direkt ermitteln musst und auch das Verbrechen natürlich im Hinterkopf immer eine Rolle spielt, aber es das Verbrechen in dieser Art offiziell ja gar nicht gibt. Ne? Also du ermittelst und arbeitest da immer so ein bisschen gegen staatliche Vorgaben und das stelle ich mir eine sehr, sehr schwere Gratwanderung vor, die da schon dann irgendwie die Leute begehen mussten.
Naja.
Genau. Die Regionalzeitung Freiheit druckt 2 Tage später eine Vermisstenanzeige mit einem Foto des Kindes ab und das ist etwas, das in der DDR eher ungewöhnlich ist. Die Suche wird sogar auf das unterirdische Versorgungs- und Leitungssystem der Stadt ausgedehnt und dort finden die Ermittelnden und ihre Helfer vieles, auch Diebesgut, aber von Lars keine Spur.
Geil. Also Halle Saale ist ein Schmugglernest, ja? Können wir das so festhalten auf jeden Fall?
14 Tage nach dem Verschwinden stößt ein 19-jähriger Streckenwärter der Reichsbahn, also dessen Job ist es, einen ihm zugeteilten Streckenabschnitt der Bahn zu Fuß abzugehen, um Beschädigungen am Gleis zu erkennen, zu reparieren oder zu melden. Er stößt auf einen braunen Koffer, der bei Kilometer 107,4 auf der Strecke Halle-Leipzig liegt. Zwischen den Orten Schkeuditz und Lützschinner. Vermutlich hat ihn jemand aus dem Fenster eines fahrenden Zuges geworfen. Das kommt schon mal vor, sowas. Und der 19-jährige Streckenwärter denkt sich, vielleicht ist da ja was Geiles drin. Da könnte Geld drin sein. Da könnte irgendwas Illegales vielleicht aus dem Westen drin sein. Mit beidem kann man was anfangen. Mit dem Geld könnte man sich zum Beispiel Jeans kaufen.
Krasse Zeitreise, ne? Dieser Gedankenflash ist echt eine krasse Zeitreise, sich das mal vor Augen zu führen, dass man denkt, da könnte vielleicht was aus dem Westen drin sein. Kohle für eine Jeans. Eine Cola, was auch immer. Ist verrückt, ne?
Ja, auch einfach, weil das heute so surreal ist, dass Deutschland zu der Zeit einfach gespalten war. Jetzt sitzen wir hier in Leipzig ganz komplett normal in einem Teil des Landes, der eben damals einfach eine ganz andere staatliche Ordnung hatte als das, was wir als Kinder gekannt haben. Das ist so
voll,
ja, heute gar nicht mehr nachvollziehbar.
Nee, überhaupt nicht.
Aber wir wissen ja aus anderen True-Crime-Fällen, wenn man irgendwie Koffer findet und Kinder vermisst werden, dann ist da selten was Cooles in dem Koffer drin.
Yes.
Also dieser Streckenwärter Uwe heißt er, er öffnet den Koffer und da ist kein Geld drin. Da ist nur Müll drin. Da sind zerknüllte Zeitungen, noch ganze Zeitungen, Zeitschriften und eine Plastiktüte. Doch aus der Enttäuschung wird schnell Entsetzen, als er erkennt, dass in dieser Plastiktüte ein Bein ist. Und nicht nur ein Bein, sondern ein ganzer Junge. Und er stupst dann dieses Bein an mit so einem Werkzeug, das er dabei hat und merkt, dieser Junge ist tot. Er verständigt die Polizei. Und der Koffer, der wird sofort zum Institut für Rechtsmedizin in Halle gebracht. Bald steht dann fest, dass es sich bei der Leiche dieses Kindes um den vermissten Lars Bense handelt. Die Obduktion zeigt, dass das Kind sexuell missbraucht und mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen worden war. Außerdem weist die Leiche mehrere Stichwunden auf. Die Verletzungen konzentrieren sich vor allem auf den Oberkörper und den Kopf. Die vom Schnee durchnässten Zeitungen werden sorgfältig getrocknet. Eventuell kann man darauf noch Fingerabdrücke sichern.
Crazy.
Und ich finde das so einen guten Einfall, dass man das nicht einfach wegschmeißt, sondern dass man das wirklich auf die Heizung legt und trocknen lässt, um zu schauen, ob da irgendwas Verwertbares dabei sein könnte.
Ja, total. Zumal ja viele, viele Spuren, die heute allgegenwärtig sind, damals noch gar keine Rolle gespielt haben.
1981 waren wir von der DNA-Untersuchung noch weit
weg. Ja, meilenweit entfernt. Und dann der Fingerabdruck quasi das Einzige war, vielleicht Blutspuren, was dir was gebracht hat. Und dann zu sagen, okay,
die Blutgruppe feststellen.
Genau, ja. Und dann zu sagen, wir gehen darauf, wir trocknen das, wir gucken mal, was wir finden. Aber auch da hatten wir anfangs drüber gesprochen, das ist auch ein Fall, der abgesehen von dieser Zeitreise auch insofern interessant ist, weil es so ein Stück ist, wirklich gute und umfangreiche Polizeiarbeit wird da so ein bisschen gespiegelt. Ne? Wir haben ja leider auch oft das Gegenteil in True-Crime-Fällen, dass man dann so ein bisschen sagt, ah, da haben die Ermittler geschlampt, das ist hier nicht der Fall.
Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Also diese Zeitungen und Zeitschriften, das sind Ausgaben der Freiheit, aber auch die Frauenzeitschrift Für Dich, das FDJ-Blatt Junge Welt oder die Berliner Zeitung Am Abend befinden sich darunter. Zu ihrer Überraschung stellen die Ermittler fest, dass sich in diesen Zeitungen einige ausgefüllte Kreuzworträtsel befinden. 6 sind fast fertiggestellt, bei anderen sind nur wenige Wörter eingetragen. Und alle in derselben Handschrift. Es ist keine heiße Spur, aber wenn sie noch gehofft hatten, vielleicht über den Koffer selbst oder den weiteren Inhalt auf den Täter zu kommen, müssen sie bald eingestehen, dass sie damit nicht weiterkommen. Bei dem Koffer handelt es sich nämlich um ein Massenprodukt aus Hartpappe und bei der Plastiktüte um die Verpackung einer ebenfalls massenproduzierten Daunendecke. Also das kann man nicht zurückverfolgen, wer diesen Koffer gekauft hat oder wer diese Bettdecke gekauft hat. Das ist einfach unmöglich. Ja, IKEA-Lacktisch.
Ja.
Weiß man nicht.
Nee, das kriegt man nicht mehr. Kurz zu den Zeitungen. Kannst du vielleicht diese Titel nochmal kurz vorlesen, welche das waren?
Freiheit?
Ja.
Für Dich?
Ja.
Junge Welt und Berliner Zeitung Am Abend.
Und Für Dich und Junge Welt, das sind vielleicht Zeitschriften oder? Was ich mich frage ist, bekommt man die alle in der gleichen Region oder ist es so ein, gibt es da einen regionalen Unterschied nochmal?
Ja, schon mal guter Ansatz.
Guter Gedanke,
man könnte eventuell auch so ein bisschen Rückschlüsse auf den Haushalt ziehen, wenn man jetzt irgendwie weiß, okay, da ist eine Frauenzeitschrift, spielt eine Rolle, eine FDJ-Zeitschrift, also eher so für jüngeres Publikum spielt eine Rolle, ne? So, also es ist quasi Pfadfinder, FDJ, einfach so eine Jugendbewegung in der DDR-Zeit, ne? Und ich glaube, Jungpioniere hieß das auch. Ich bin da, also nicht, dass ich was Falsches erzähle. Da kann man so ein bisschen gucken, was für eine demografische Gruppe scheint da zusammenzuleben und wo können wir gucken, ne?
Genau, und die Freiheit, das war die Regionalzeitung. Also es kann nicht von so weit weg sein.
Okay.
Ja. Mhm. Also sie gehen jetzt, da sie mit dem Koffer und der Bettdecke nichts anfangen können, zurück zu den Kreuzworträtseln. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, den Täter zu finden, indem man die Person ausfindig macht, jetzt nicht unbedingt die Zeitungen gekauft hat, sondern die eben diese Kreuzworträtsel ausgefüllt hat. Das heißt, man möchte die Person finden, deren Handschrift mit der übereinstimmt. Es ist immer dieselbe Handschrift, das ist klar. Und die Herren von der Mordkommission nennen den Unbekannten den Schreibverursacher.
Aber auch das, ne, heute denkst du dir so, das scannst du ein, das jagst du durch irgendeine KI und das geht innerhalb von kürzester Zeit und da muss ja wirklich alles mit Hand und Lupe so in aufwendigster Arbeit gemacht werden. Das ist ja so ein unfassbarer Aufwand, der da getrieben werden musste. Finde ich wirklich crazy. Deswegen dieser Fall, der ist mir so bewusst, weil einfach dieser Aufwand so crazy ist, der da getrieben wird.
Ja, und gleichzeitig bietet ja sozusagen das, ich sag mal, Lösungsrepertoire im Kreuzworträtsel nochmal gewisse Gedankengänge hinsichtlich der Intelligenz des Mörders. So,
das ist muss ja, ne, nicht unbedingt also sein. Das
vielleicht.
Weil wenn du geübter Kreuzworträtsler bist, so dann weißt du, dass die Fragen sich dauernd wiederholen, dann füllst du vielleicht auch schon Sachen automatisch aus, die du jetzt eigentlich so gar nicht grundsätzlich gewusst hättest.
Das stimmt.
Es gab auch Kreuzworträtsel oder gibt immer noch Wörterbücher. Also meine Großeltern hatten sowas zu Hause stehen, ja. Mehrere Ausgaben.
Wo dann einfach so
diese
Fragen, echt?
Die dir helfen, um das, ja, ich war zu jung dafür, aber.
Das ist richtig cool.
Ja.
Ein bisschen, ja. Das ist Cheaten. Das ist wie so ein Lösungsbuch bei einem PlayStation-Spiel.
Also man weiß jetzt, bei dem Mörder handelt es sich vermutlich um einen Mann, der kein Auto besitzt. Weil sonst wäre er wahrscheinlich nicht das Risiko eingegangen, mit dem Zug zu fahren. Und hätte dann nicht den Koffer aus dem fahrenden Zug geschmissen, wo andere Passagiere ihn dabei beobachten könnten. Da würde man vielleicht mit dem Auto irgendwo hinfahren. Mhm. Sie stellen den Koffer mehrere Wochen lang im Schaufenster eines kleinen Ladens aus, der direkt gegenüber von dem Kino liegt, in das Lars Bense am Tag seines Verschwindens gehen wollte. In diesem Schaufenster haben sie eine versteckte Kamera installiert, weil sie sich denken, vielleicht kommt der Mörder vorbei, bleibt stehen und macht sich durch eine auffällige Handlung bemerkbar.
Da ist natürlich die Frage, wie sollte die aussehen? Also was ist denn da, was ist denn da irgendwie auffällig, wenn da jemand dann...
Ja, pass auf, da haben sie einen Zettel daneben getan, auf dem stand, dass es sich um einen Indiz in einem schweren Verbrechen handelt. Natürlich bleibt da jeder stehen und jeder schaut. Also man möge sich melden, wenn man Zeuge eines schweren Verbrechens geworden ist. Aber ich weiß ob der Mörder sich dann... verdächtig am Kopf kratzt, ja. Oder...
Wenn Sie der Täter sind, bitte am linken Ohr kraulen.
Ja, ich habe es nicht ganz verstanden, was Sie sich dabei gedacht haben, wie Sie das erkennen könnten, aber ja.
Vielleicht durch Wiederholen oder durch den Wiederkehren.
Sowas okay,
vielleicht.
Das ist, soweit habe ich nicht gedacht. Sie sagen aber eben nicht, weshalb genau hier nach Zeugenaussagen zu diesem Koffer gefragt wird, denn du hast es ja schon so ein bisschen angesprochen, die DDR erachtet es als unangebracht, über sexualisierte Gewalt an Minderjährigen zu sprechen. Das ist schließlich eine Entartung des kapitalistischen Westens und solche Verbrecher haben wir hier nicht. Das gibt's bei uns nicht in der DDR. Und dementsprechend kommt bei der Ausstellung mit der Kamera auch gar nichts raus.
Ja, was ja auch immer wieder dazu geführt hat, dass auch in Sowjetstaaten Serientäter super lange Zeit unerkannt agieren konnten, weil einfach die Polizei die Augen verschlossen hat. Das gibt es bei uns nicht in der Form. Ne? Ich meine, ich hätte hier auch mal gelesen, dass im Raum stand, sich tatsächlich an Experten aus Europa oder Amerika zu wenden, die Erfahrung mit sowas haben. Aber man das natürlich nicht machen konnte, weil das ja ein Eingeständnis gewesen wäre. Wir sind in der Polizeiarbeit darauf vielleicht nicht vorbereitet und das wurde in der Sowjetunion später auch gemacht, dass man mit dem FBI in zwei Fällen zusammengearbeitet hat und das war dann auch so ein Riesending, weil das einfach für das Regime natürlich eine Ohrfeige war. Wir müssen Amerikaner auch noch holen, ne, um uns zu helfen. So. Ja.
Da nach Ansicht der Experten die konkrete Gefahr besteht, dass der Täter weitere Morde begeht, übt die SED, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, erheblichen Druck auf die Ermittler aus, diesen Fall so schnell wie möglich aufzuklären. 6 Wochen nach dem Fund des Koffers wenden sich die Ermittler an Professor Hans Giraud, den Leiter des Fachbereichs Spezielle Kriminalistik an der Berliner Humboldt-Universität. Da würde ich jetzt dich wieder bitten.
Ja, jetzt habe ich die Stimme eines Professors. Es ging um die Frage, wo liegt der Tatort? Koffer, Leiche, Verpackung, Ausfüllmaterial sprachen für einen Tatort im Innenbereich. Eine Wohnung, eine Garage, ein Schuppen, eine Laube und ähnliches. Nächster Schwerpunkt war, die Persönlichkeit Lars zu analysieren, psychologisch zu analysieren, um die Frage zu beantworten, wie reagiert er in welchen Konfliktsituationen? Sexualtäter, die sexuellen Missbrauch begehen, das war zunächst zu unterstellen, haben also eine bestimmte Legende, um ihre Opfer von dem Ort der Aufnahme wegzulocken. Diese Frage beantworteten wir nach der Analyse seiner Persönlichkeit mit 3 möglichen Täterversionen. Erste Version. Ein Erwachsener als Autoritätsperson, der den Jungen zum freiwilligen Mitgehen veranlassen kann. Also ein Polizist, ein Lehrer, ein anderweitig Uniformierter. Zweite Version zum Täter. Ein Bekannter oder Verwandter. Und die dritte Version. Wenn ein jüngerer Täter, dann einer, der verbal bei Lars ein solches Interesse weckt, dass er zum freiwilligen Mitgehen veranlasst werden kann.
Das führt dazu, dass die Polizisten Männer befragen, warum auch immer, die als homosexuell bekannt sind, weil ja leider so lange Homosexualität mit, vor allem männliche Homosexualität, mit Pädophilie gleichgesetzt wurde. Ist natürlich, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, ist natürlich absoluter Quatsch. Sie nehmen aber auch Männer unter die Lupe, die bereits Vorstrafen wegen pädophiler Akte haben. Fast 1800 Vernehmungen werden dadurch geführt. Auch das führt zu keinem Ergebnis.
Ja, crazy. Auch dass genau das heute immer noch eine Rolle spielt, teilweise in sozialen Medien, diese Gleichsetzung Homosexualität mit Pädophilie. Ne?
Dass es immer noch gibt.
Da sollten wir uns eigentlich weiterentwickelt haben, aber
auf alle Fälle
gibt es immer noch Menschen, die das verknüpfen, ja.
Gehen wir zurück zum Kreuzworträtsel. Die Experten meinen, dass diese Rätsel von einer Frau mittleren Alters ausgefüllt wurden. Es ist unwahrscheinlich, dass sie den kleinen Lars getötet hat. Also deswegen habe ich vorher schon gesagt, sie suchen nach einem Mann. Das bedeutet, der Schriftverursacher oder die Schriftverursacherin ist nicht auch der Mörder. Aber diese Person kann die Ermittler sicherlich zu ihm führen. Sie finden, dass die Handschrift einzigartig aussieht, so dass selbst ungeübte PolizistInnen die markanten Buchstaben beim Vergleichen sofort erkennen können. Also, ich habe euch zwei Beispiele gezeichnet, aber es sieht so aus, weil ich jetzt, weiß ich nicht, ob ich das gleichzeitig kann. Der linke Strich ist abgesetzt von allem, was rechts davon ist. Also das A, wo habe ich's? Das sieht mehr für mich aus wie eine 17 zum Beispiel.
Deswegen meinte ich eben, du hast die Seiten schön nummeriert, weil
jetzt
ich dachte,
check ich das auch mit der Nummerierung. Ich habe mich schon gefragt, boah, Franziska ist aber top vorbereitet.
Und das B sieht dann mehr aus wie so eine 13.
Und das ist bei allen Buchstaben, die links einen Strich haben. Also jetzt nicht schon bei diesen beiden Buchstaben. Okay.
Also beim D wäre es jetzt auch sowas. Und nun wird eine in der Geschichte der Kriminalistik einzigartige Aktion beschlossen. Sie bilden eine Kommission aus Volkspolizisten und freiwilligen Helfern, deren Aufgabe es ist, von Tür zu gehen und etwas zu diktieren, das die Leute in großen Druckbuchstaben aufschreiben sollen.
Und
weil das Kreuzworträtsel ist alles in Druckbuchstaben.
Und dieser
großen.
Text war relativ umfangreich, ne?
Genau.
Das meine ich, das ist der absolute Wahnsinn, dass die dann da rumlaufen in der 93.000 Einwohnerstadt.
Pass auf.
Also ich sage dazu nur, Fritz Lang M., eine Stadt sucht ihren Mörder. Das ist doch abgefahren, oder?
Der erste Text, mit dem sie von Tür zu Tür gehen, der ist sehr lang und komplex, damit die charakteristischsten Buchstaben so oft wie möglich darin vorkommen. Er handelt von Winterferien und Produktionsgarantien. Das nimmt viel zu viel Zeit in Anspruch. Eine halbe bis dreiviertel Stunde pro Person oder Tür. Also wenn sie Glück haben, dann ist die ganze Familie anwesend und 4-5 Personen schreiben gleichzeitig. Wenn sie Pech haben, sagt die Frau ja, der Mann ist noch auf Arbeit, der kommt dann um 7:30 wieder und dann können sie nochmal kommen und dann stehen die dann nochmal eine halbe bis dreiviertel Stunde.
Was für ein immenser logistischer Aufwand. Und also du brauchst ja die Ressourcen, Kapazitäten, um das alles zu erledigen. Unglaublich. Und dann ist der Vergleich ja noch nicht drin.
Genau. Dann haben sie nur mal die Probe. Wobei die Polizisten ja wissen, worauf sie achten. Also da können sie schon mal sehen, ob das jetzt in Frage käme. Aber es ist einfach viel zu viel Aufwand, es dauert viel zu lange und daher wird der Text vereinfacht und durch einen einzigen Satz ersetzt, in dem alle Buchstaben vorkommen. Das nennt man Pangramm. Ihr kennt das vielleicht noch von so Schriftarten, wo man dann sehen kann, einfach wie sieht jeder einzelne Buchstabe in dieser Schriftart aus. Früher zumindest, als ich noch mit Schriftarten herumgespielt habe am Computer, war das der Satz, Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
Ja, genau. Ich glaube, den gibt's immer noch.
Ja. Aber wir wären nicht in der DDR, wenn es nicht ein spezielles Pangramm gäbe. Also lassen die Polizisten die Leute Folgendes schreiben.
Ein zweitägiges Kolloquium, das am Dienstag in Berlin begann, befasst sich mit Karl Friedrich Schinkels Werk und dessen Bedeutung für die DDR.
Das ist so ein Satz aus dem Leben gegriffen. Ne? Das sind so, das sind einfach so die Sachen, das erwartet man. Wenn da die Polizei in der Tür klopft, dann erwartet man, dass man genau das jetzt schreiben muss.
Ja, aber wirklich, was für ein skurriles Bild. Da klingelt die Polizei, schreiben Sie bitte das jetzt auf.
Schreiben Sie das.
Und ist einfach auch mal doppelt so lang wie Franz Jagd im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
Aber du musst nachher noch erzählen, warum du gerne mit irgendwelchen Schriftarten am Computer rumgespielt hast. Da steckt, glaube ich, eine Story hinter, die hier...
Mir war sehr langweilig.
Das ist. Klingt genau so, ja.
Offiziell ist diese Handschriftenprobe freiwillig, doch einige Personen weigern sich, eine abzugeben. Der Chef der Mordkommission, Siegfried Schwarz, erklärt in einer Doku, dass das in der Regel Parteifunktionäre sind, die der Ansicht sind, sie sind über jeden Verdacht erhaben.
Ja, und die auch wissen, wie krass spioniert wird. Ne? Die dann vielleicht einfach auch so ein bisschen wissen, okay, alle anderen werden heftig ausspielen, das will ich mir nicht antun, dieses Wissen. Einmal im Apparat gespeichert sein.
Also sie denken, ihr hoher Status, deswegen müssen sie da nicht teilnehmen, aber da liegen sie falsch und schließlich müssen alle kooperieren. Parallel dazu werden auch Dokumentenarchive ausgewertet. Rund 3000 Wohnungsanträge, 40.000 Kfz-Zulassungen, 250.000 Anträge auf Ausweispapiere und 90.000 Postformulare für Telegramme werden unter die Lupe genommen. Die Stasi beteiligt sich an der Aktion, indem mehr als 100.000 Personalakten verschiedener Unternehmen unter die Lupe genommen werden. Und die Jungpioniere, die hast du vorhin schon angesprochen, das sind Kinder im Alter von etwa 6 bis 9 Jahren, die sammeln auf den Straßen und aus dem Altpapier etwa 60 Tonnen Papierabfälle, die nach Herkunftsgebiet getrennt aufbewahrt werden, damit auch darin nach ausgefüllten Kreuzworträtseln gesucht werden kann.
Um das Wohngebiet dann einengen zu können eventuell.
Genau. Auch Personen, die zum Zeitpunkt des Verbrechens noch gelebt haben, aber seither verstorben sind, sollen überprüft werden. Dafür werden die Hinterbliebenen um die Abgabe von Briefen oder Ähnlichem als Schriftproben gebeten.
Ich glaube, das war auch relativ ungewöhnlich, dass die Stasi sich an solchen polizeilichen Ermittlungen beteiligt hat. Die hatten ja eigentlich ein ganz anderes Aufgabengebiet und das war ja so ein bisschen so der allwissende Geheimapparat hinter der DDR. Da gibt's ganz, ganz gruselige Stories. Da habe ich auch eine aus dem eigenen Leben quasi, die könnte man noch zum Besten geben. Verwandtschaft aus dem Osten, also zu Trennungszeiten, die mussten dann ja immer Ausreiseanträge stellen, wenn die in den Westen wollten. Und ich hatte eine Tante in Erfurt irgendwie. Und nachdem die Mauer gefallen ist, da gab es dann die sogenannte Gauck-Behörde. Joachim Gauck, späterer Bundespräsident, der hat diese Stasi-Akten aufgearbeitet und Bürger konnten sich ab, ich glaube, 92 an diese Behörde wenden und konnten gucken, ob sie in Stasi-Akten irgendwie vorkommen. Und meine Eltern haben das irgendwie so just for fun gemacht und es gab tatsächlich Akten über uns, wo relativ genau unsere Familie beschrieben und erfasst war, weil wir halt Verwandtschaft im Osten hatten. Und ich fand das als 10-Jähriger einfach so crazy und weit hergeholt. Dass,
super beängstigend.
Ja, vor allem, da konnte man Leute nicht über Social Media ausspionieren. Die müssen ja wirklich quasi vor Ort dich ausfindig gemacht haben. Und das ist einfach so krass, dass die sich für so Popelfamilien wie uns interessiert haben und da irgendwie so groß angelegte Sachen gesammelt haben.
Ja, aber jetzt, wo du es sagst, heute stellen wir es alle freiwillig ins Netz. Ist auch die Frage, wie klug das ist.
Der feuchte Traum der Stasi, was heute passiert auf Facebook oder Instagram, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, wenn ich so ein alter Stasi-Typ wäre, ich würde aus dem Staunen gar nicht mehr rauskommen, dass die Leute das jetzt freiwillig machen.
Ja.
Man kann diese Akten übrigens heute noch einsehen. Man muss sich da irgendwie an die Nachfolgebehörde der Gauck-Behörde wenden. Man kann das im Bundeszentralarchiv oder so, wenn es einen interessiert, ob man in den Stasi-Akten vorkommt, ist echt empfehlenswert.
Das ist spannend, auf jeden Fall. Man sieht, du hast gesagt, wie breit das aufgerollt wurde sozusagen, welche Strategien sie angewendet haben und so weiter. Hier sieht man ja, welche Tiefe der Ermittlungsarbeit sozusagen stattfindet, die wahrscheinlich für eine normale Polizei auch nicht normal wäre. Offensichtlich Kapazitäten bereitgestellt und auch, es zeigt quasi eine Handschrift, würde ich mal sagen.
Ja.
Die hier ausgeführt
wird. Eine Handschrift bei der Handschrift,
genau.
Ja. Ja, und Franziska hat ja auch erwähnt, was da so für unglaubliche Mengen an Dokumenten auch durchgearbeitet wurden und dass dann diese FDJ-Kinder mobilisiert würden, um dann da irgendwie tonnenweise nochmal Papier zu sammeln, um zu gucken. Also
billige Arbeitsplätze.
Kräfte. Ja, auf jeden Fall, das auch, ja. Aber ich glaube, die waren stolz wie Oscar, dass die sich beteiligen durften.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja auch für einen guten Zweck.
Ja, aber ich habe auch von einem gelesen, der gesagt hat, der hat total Angst gehabt. Also man muss jetzt hier irgendwie in die Mülleimer steigen und das Zeug rausholen und man weiß aber irgendwie nicht so genau wofür und das muss sehr gruselig gewesen sein. Die waren 6 bis 9 Jahre alt.
Ja, gut, ja.
Ja, auch hier wieder aus pädagogischer Sicht natürlich No-Go, klare Kiste, ne? Also.
Ja. Aber die Zeitung Freiheit, die ist ja schon ein paar Mal erwähnt worden jetzt, die macht etwas, das mir sehr schlau erscheint, in Kooperation natürlich mit der Polizei. Sie veranstaltet ein Gewinnspiel, bei dem man das Kreuzworträtsel des Tages ausfüllen und zurückschicken soll. Und dann kann man 10 Ostmark gewinnen. Das machen viele. Leider ist die gesuchte Handschrift nicht dabei. Dafür klären die Ermittler während dieser Zeit durch ihre Arbeit zufällig rund 16 andere Straftaten auf, die gar nichts mit diesem Mord zu tun haben. Und Siegfried Schwarz wird gerügt dafür, denn er hätte sie ignorieren sollen und sich um den Lars kümmern sollen, weil das ist seine Aufgabe und sonst gar nichts.
Das ist so nämlich.
Unglaubliche Schweinerei, dass der nebenbei noch andere Verbrecher fängt. Das ist wirklich...
Der Siegfried.
Ja, was soll das? Das hat nichts. Das ist viel zu effizient für die DDR auf jeden Fall.
Ja, aber krasse Synergieeffekte. So nebenbei mal 17 Fälle zu klären. Wahnsinn.
Ja. Bis Oktober 1981 werden 20.000 Schriftproben der BewohnerInnen von Halle-Neustadt eingeholt. Das ist nicht mal ein Viertel aller Einwohner. Wenn jemand in Halle-Neustadt gemeldet, aber nicht daheim ist, wird die Polizei seines oder ihres Aufenthaltsortes gebeten, die Schriftprobe woanders einzuholen. Von diesem langen Text über Winterferien und die Produktionsgarantie haben Sie die Probe ja schon auf den kürzeren Satz vereinfacht über das Kolloquium. Und nach einiger Zeit verkürzen und vereinfachen Sie es noch mehr. Und lassen die Leute nur noch einzelne Wörter aufschreiben, die besonders viele der verräterischen Buchstaben enthalten. Dame, Uta, Lehrer, Gage, Hut, Ski, Page, Raps, Cello.
Wobei das jetzt in Summe wahrscheinlich wieder mehr war als der Satz mit dem Kolloquium.
Nee, ist kürzer.
Okay. Das klingt so ein bisschen wie so ein Songtext aus so einem modernen Hip-Hop-Track irgendwie. Dame, Uta, na merkt ihr?
Kannst gern was draus machen.
Also the stage is yours, ne? Franziska macht Beatbox und du kannst da mal so ein bisschen reinhauen.
Später dann.
Aber nur, wenn du tanzt, Fabian.
Ja, Deal.
Ja. Ihr guckt mal bitte alle weg, macht mal die Augen zu. Ne?
Noch lacht ihr.
So, jetzt sind wir wieder ernst. 10 Monate nach dem Mord an Lars Bense dann die Nachricht, an die schon niemand geglaubt hat. Eine Frau, die in Halle-Neustadt lebt, aber als Saisonarbeiterin in einem Strandcafé in Wustrow arbeitet, einem Badeort an der Ostsee, ist die Person, die die Kreuzworträtsel ausgefüllt hat. Also da geht eben die Polizei dorthin und holt das von ihr ab. Ihre Wohnung liegt Luftlinie nicht mal 400 Meter vom Haus der Familie Bense entfernt. Die 45-jährige Ilka Gansberg ist gerade mit ihrer Tochter Kerstin auf dem Weg in den Urlaub, doch die Polizei hält sie auf. Im ersten Gespräch im Auto erfährt Ermittler Adolf Dülling, dass Kerstin einen Freund hat, den 19-jährigen Matthias. Sie hat ihn mit 15 bei einem Tanzkurs kennengelernt und gleich gemocht, weil er so ruhig war. Matthias lebt gemeinsam mit seinen Eltern in Halle-Neustadt, also genau wie auch Kerstin und Ilka, und arbeitet zurzeit in einem Ferienheim in Friedrichroda in Thüringen. Als die Polizisten Ilka mehrere Koffer vorführen, kann sie den Koffer, in dem Lars Leichnam entsorgt worden war, als ihren identifizieren. Ilka kann beweisen, dass sie zum Tatzeitpunkt nicht in Halle-Neustadt war. Kerstin sagt auch, dass sie an jenem Tag gearbeitet hat und nicht früher nach Hause gekommen ist als sonst. Wer allerdings dort war, ist Kerstins Freund Matthias. Der hatte auch einen Schlüssel für die Wohnung. Und Ermittler Dölling weiß gleich, dass er sich diesen Kerl mal näher anschauen möchte. Die Vernehmung des Tatverdächtigen dauert bis spät in die Nacht. Matthias S. wird als gut aussehender junger Mann beschrieben, der sich korrekt verhält. Er weist zunächst alle Vorwürfe zurück. Natürlich hat er kein Kind entführt, ermordet und aus einem Zugfenster geworfen. Doch unter Druck gesetzt, gesteht er. Und zwar detailliert, was sich am Nachmittag des 15. Januar 1981 zugetragen hatte. Lars ist da ja auf das Kino zugegangen und auf dem Weg hat Matthias ihn zufällig angesprochen. Er hat ihm Spielzeugautos gezeigt und ihn überredet, nicht zu seinen Freunden ins Kino zu gehen, sondern mit ihm in die Wohnung von Frau Gansberg zu gehen. Dort hat er Lars angegriffen und missbraucht. Aus Angst, der Bub würde darüber sprechen, was er ihm angetan hat, schlug er ihm mit einem Hammer auf den Kopf, um ihn zu betäuben. Dann legte er ihn in die Badewanne, wo er ihm noch einige Male auf den Hinterkopf schlug, bevor er mit einem Messer auf ihn einstach und ihn schließlich mit einem Stich ins Herz tötete. Auf der Suche nach einer Möglichkeit, die 1,18 Meter große Leiche zu entsorgen, fand er den alten Koffer, füllte ihn mit Zeitungen, damit sie das Blut aufsaugen würden, falls noch irgendwas ausläuft aus der Plastiktüte, und stieg danach in den Zug nach Leipzig, um den Koffer mit dem Jungen drin während der Fahrt aus dem Fenster zu werfen. Matthias berichtet, dass er schon lange Tötungsfantasien gehabt habe, denen er schließlich nachgegeben habe.
Ja, es gab ja heute Nachmittag dieses True Crime Plenum, wo auch andere Kollegen, Mike hier von Licht ins Dunkel Podcast, auch darüber gesprochen hat, über True Crime Fälle und über Fälle, die er vielleicht auch mitnimmt, wenn er recherchiert, und dass er die vielleicht nicht zur Nachtstunde recherchieren kann. Und ich finde, das sind solche Fälle hier bei uns dann immer, wenn man einfach mitbekommt, dass Leben ausgelöscht werden, ohne irgendein wirklich belastbares, greifbares Motiv. Einfach, ich möchte jemanden töten, ist einfach so banal und so grausam in seiner Einfachheit, dass man es einfach als normaler, in Anführungsstrichen, Mensch gar nicht fassen kann.
Naja, niemals. Total schrecklich ist das.
Vor allem, wenn man dann diese Brutalität bedenkt, ne? Und das musst du ja auch erstmal aushalten als Täter und zustande bringen, so ein kleines Kind so auf diese Art und Weise zu Tode zu bringen.
Absolut.
Und er war selbst 19.
Genau, er war ein Kind, ein großes Kind.
Ja.
Und dann natürlich auch wieder die Frage, das wird natürlich nicht aufgearbeitet worden sein, weil so Themen natürlich auch zu der Zeit auch in Westdeutschland einfach tabuisiert waren. Aber was ist da, wo ist dieser Junge schief abgebogen, was ist da falsch gelaufen in seinem Leben, dass der solche Fantasien entwickelt hat?
Dazu kommen wir noch, ja.
Ja, da bin ich mal gespannt.
Ja. Oberstaatsanwalt Wilfried Wölfel erzählt, wie Matthias' Vater nach dessen Inhaftierung bei der Polizei gefragt hat, warum sein Sohn gestort ist und vernommen wird. Und man merkt so richtig, wie ihn das auch mitnimmt.
Was hat er denn gemacht? Er wird doch nicht etwa an Diebstählen oder an einem Einbruch beteiligt gewesen sein. Und das war wieder eine sehr schwere Situation. Ich musste ja dem Vater sagen, weshalb wir seinen Sohn vorläufig festgenommen haben, bis er dem Haftrichter vorgeführt wird. Also dieser Mann brach völlig in sich zusammen.
Auch das ist eine ganz normale Reaktion. Stell dir vor, du bist Vater von einem 19-jährigen Jungen und
du denkst, er hat irgendwas im Laden geklaut.
Ja, genau. Wirst zur Polizei gerufen, denkst, okay, der hat irgendeinen Unsinn gemacht, ne, irgendwas Blödes, und dann kommt da so eine Story bei raus. Damit rechnest du ja auch auf keinen Fall.
Nein, überhaupt nicht.
Weil sich die Tat und der Name des Mörders schnell in der Gegend herumsprechen, verlassen seine Eltern zeitweise die eigene Wohnung nicht mehr und können auch nicht mehr zur Arbeit gehen. Ihnen werden schließlich eine Wohnung und Arbeitsplätze in einer anderen Stadt zugewiesen. Das ist auch mit ein Grund, warum der vollständige Name des Täters nie veröffentlicht, sondern nur mit S abgekürzt wurde.
Auch das ist nämlich wieder so ein Punkt, über den wir häufig diskutieren, dass ja nicht nur das eine Opfer produziert wird, sondern eben auch die gesamte Verwandtschaft psychisches Opfer wird.
Ja.
Das ist total schlimm.
Jetzt hat dieser Fall einen Abschluss gefunden in unserer Heimat, Mord an einem sehr jungen Mädchen. Da ist jetzt ein Urteil gesprochen worden, wo es um Schadensersatzzahlungen ging. Und da war es auch so, dass die Täterinnen irgendwie 12-jährige Mädchen waren und die Familien dann auch wegziehen mussten und unsere Heimat quasi verlassen mussten, weil die natürlich, jeder wusste so, wer ist das, ne? Und also da hängt dann nicht nur diese Tat, da hängt so ein Rattenschwanz dran an ruinierten Leben, Existenzen, das Wort hatte ich gesucht, entschuldigt bitte. Das ist einfach Wahnsinn, wie viel durch so eine Tat einfach weggeworfen wird.
Ja, und auch wie viele Traumata dadurch ausgelöst werden. Denn hier geht es auch nicht nur um die direkten Verwandten, sondern auch eben um Klassenkameradinnen und Kameraden, um irgendwie alle Menschen, die irgendwie mit diesen Menschen zu tun haben oder irgendwie dort leben, wie auch immer. Man hat das bei uns gesehen. Die ganze Stadt ist in Aufruhr und alle fühlen sich irgendwie ja ein bisschen wie ein Opfer.
Und wir hatten ja einmal im Podcast den Bruder von einem Mordopfer zu Gast, der als Kind miterlebt hat, wie seine Schwester ermordet worden ist, und der uns erzählt hat, was das auch für sein Leben für Auswirkungen hatte, ne? Und das hat massiv, also die Familie ist quasi halb zerbrochen, eher auf die schiefe Bahn, und das alles nur durch diese Tat.
Super dramatisch, ja.
In der Zeitung erscheint die Nachricht von der Ergreifung des Mörders übrigens ganz unauffällig auf Seite 2, also nach dieser Riesensuche, wo man ja auch eigentlich nicht wissen durfte, wonach wird wirklich gesucht oder warum, steht dann auf Seite 2 die Überschrift: Tötungsverbrechen in Halle-Neustadt ist aufgeklärt.
Spektakulär, ja.
Ja gut, auch das ist ja politisch gewollt. Das ist ja ganz klar. Ist Medienzensur, klare Kiste.
Aber da wundert es einen umso mehr bei dieser Medienzensur. Wir hatten auch darüber gesprochen, dass dieser Fall so gegenwärtig ist, weil der ja im Polizeiruf 110 verfilmt wurde. Das ist so das DDR-Pendant zum Tatort gewesen. Gibt's immer noch, glaube ich.
Gibt's noch.
Ja, und das finde ich dann schon bemerkenswert, weil ich denke, diese Produktionen mussten ja auch freigegeben werden, dass dann trotz so einer medialen Sperre dann trotzdem dieser Stoff so verfilmt werden durfte und man deswegen auch diesen Fall so im Kopf hat und eben diese Zugang zur Informationslage eigentlich ganz gut ist, weil man eben 1:1 diese Folge auch hat, ne?
Stimmt, widerspricht sich ein Stück weit, ne?
Ja, zumindest interessant und bemerkenswert, wenn man sieht, dass es in der Zeitung so abgefrühstückt wurde.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt wäre natürlich die Frage, ob diese Verfilmung irgendwie ein Stück weit später stattgefunden hat, wo man sagen könnte, okay, hier ist zumindest halt, sagen wir mal, so ein bisschen Medienaufmerksamkeit weg.
Schon, und, aber in Zeitnähe. Also ich bin mir nicht sicher, aber schon auch
also
gar nicht so weit weg.
Also nächsten Jahre danach dann quasi, okay.
Im Sommer 1982 kommt die Sache vor Gericht. Matthias S. wird wegen Mord angeklagt in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch. Während des Prozesses erklärt der junge Mann nicht viel, aber dass er als Kind auf dem Bauernhof seines Großvaters die Schlachtung eines Schweins miterlebt habe und seither habe er nicht aufhören können, an das Töten zu denken.
Das ist der Grund.
Das ist sein Grund, ja.
Ja, und das ist nämlich wieder, finde ich, sehr interessant auf der einen Seite, weil so wie du es eben anmoderiert hast oder diese Frage in den Raum geworfen hast, denkt man ja automatisch an irgendwelche Traumata, an irgendwelche großen Dinge, die quasi passiert sind.
Ich glaube, das kann ein ganz schönes Trauma sein, wenn
das
du
kann
siehst,
es, das,
wie ein
das
Schwein
kann
da.
Das kann es, keine Frage. Ich will das nicht kleinreden. Also ich finde auch, das sollte man nicht unbedingt sehen in so frühen Jahren. Aber man rechnet ja jetzt erstmal mit was anderem, vielleicht irgendwie wirklich häusliche Gewalt oder solche Dinge.
Aber auch da wieder lustig, weil das Thema hatten wir ja heute auch. Ganz random, hatte gar nichts mit dem Festival zu tun. Dass bei uns auf dem Dorf das auch normal war, dass man vom Nachbarn irgendwie so Hasen geholt hat und dann die natürlich dann auch gekocht wurden und ich auch irgendwie als kleines Kind dann zum Hasen aussuchen und keine Ahnung, was da passiert. Und ich sag, Papa, den will ich haben, okay, zack. Und dann habe ich auch irgendwie 2-3 Monate kein Fleisch mehr gegessen. Das war meine Reaktion darauf und ich, geil, jetzt will ich Blut sehen. Weißt du, also das ist so, wie unterschiedlich Menschen auch auf sowas reagieren.
Ja, genau.
Es ist schon auch eine besondere Reaktion von ihm. Seine Freundin oder Ex-Freundin Kerstin Gansberg gibt zu Protokoll, dass ihr aufgefallen war, dass mit ihrem Freund etwas nicht stimmt. Denn A, habe er sie dazu gezwungen, vor dem Geschlechtsverkehr mit ihr über kleine Jungs zu sprechen, um ihn sexuell zu simulieren.
Das ist ein deutliches Zeichen, ja.
Und B, hatte er ihr auch von seinen Fantasien, ein Kind zu töten, erzählt.
Alter. Aber sie ist dann nicht auf die Idee, also sie hat das gar nicht mitbekommen, dass das Kind ermordet wurde, weil sie da saisonarbeitstechnisch weg war, ne?
Die Mutter war saisonarbeitstechnisch weg, sie war da.
Da hätte man ja vielleicht mal 1 und 1 zusammenzählen können, auch irgendwie. Will man vielleicht
aber
dann nicht.
Aber das ist doch meistens so, oder? Ja. Du denkst nicht, dass dein Freund oder deine beste Freundin oder deine Mutter, deine Tante das machen.
Würde man nicht glauben, aber wenn ich jetzt als mich in eine Frau hinein...
Ja, was soll sie machen? Soll sie, die ist
ja
auch erst 18
aber
oder so.
Wenn mein Partner dann irgendwie, bevor es zur Sache geht, erstmal eine halbe Stunde über tote Kinder sprechen möchte, dann würde mir das zu denken geben, auf jeden Fall.
Ich denke auch, wir können da natürlich so,
ja, natürlich
drüber reden, aber wenn du 18 bist und da drin steckst, ihr ist wahrscheinlich dieser Gedanke nicht gekommen. Aber ich habe später auch noch was zu Kerstin zu sagen.
Zumal das ja auch total tabuisierte Themen insgesamt auch waren. Ich glaube, da hat man dann gar nicht so viel drüber nachgedacht. Das hat man so abgespeichert und wusste vielleicht auch gar nicht, ist das normal, weil man da wahrscheinlich gar nicht so einen Erfahrungshorizont auch hatte. Ne?
Aber wie gesagt, sie haben ja diesen Koffer nur mit, hier werden Zeugen für ein schweres Verbrechen gesucht, ins Fenster gestellt und die Schriftproben auch genommen und nicht gesagt, ja, hier wird ein Kindermörder gesucht.
Ja,
also wer weiß, ob sie das überhaupt wusste.
Ich war davon ausgegangen, dass sie das vielleicht rumgesprochen hat, dann auch in der Stadt. Wenn, also,
dass ein Kind verschwunden ist, ist ja aufgefallen, so steht man fest. Ja. Ne? Aber trotzdem,
wir wissen
das ist ein guter
nicht,
Punkt.
Was Kerstin tatsächlich wusste.
Ja. Waren denn diese Kofferbilder in den Zeitungen abgedruckt, weißt du das?
Nee. Hm.
Also weißt du nicht oder waren nicht abgedruckt?
Ich glaube, es war nur der Koffer im Fenster.
Und es war ja eh Massenware.
Und genau, es war absolute Massenware. Also sie haben ja gesagt, an und für sich mit dem Koffer und auch mit dieser Plastikverpackung der Daunendecke kommen sie nicht weiter. War nur trotzdem ein Versuch. Matthias wird zu lebenslanger Haft unter gleichzeitigem Entzug der Bürgerrechte verurteilt und im Zuchthaus Brandenburg inhaftiert. Sein Vater, der nimmt sich wenige Jahre später selbst das Leben. Und das heißt, dass er damit einfach nicht klargekommen ist, dass sein Sohn so etwas Schlimmes getan hat. Auch Lars' Vater kann den tragischen Tod seines Sohnes kaum verkraften. Nach der Wiedervereinigung 1990 wird er Stammgast der örtlichen Bahnhofsmission. Lars' Mutter und seine Schwester leben noch einige Jahre in der Wohnung, in der die Familie einst zu viert so glückliche Momente erlebt hatte. Das neue vereinte Deutschland hat auch eine Auswirkung auf viele inhaftierte Personen bzw. deren Urteile. Da Matthias S. zum Zeitpunkt der Tat erst 18 oder gerade 19 Jahre alt war, gilt er nach den Gesetzen der BRD als Jugendlicher, anders als in der DDR. Daher beantragt die Staatsanwaltschaft die Wiederaufnahme des Verfahrens. 1992 steht ein neues Urteil fest. Matthias erhält die Höchststrafe für Mord nach Jugendstrafrecht. Das bedeutet für ihn 10 Jahre Jugendstrafanstalt sowie eine psychiatrische Unterbringung, um zu verhindern, dass er noch einmal so eine Tat begeht. Er ist bis 1996 in einem Klinikum für forensische Psychiatrie untergebracht und lebt anschließend 3 Jahre in einer betreuten Wohneinheit. Danach lebt er mit seiner Frau, denn ja, er heiratet, und deren Sohn aus einer früheren Beziehung unter deren Namen inkognito in Magdeburg. Es heißt, dass er irgendwo nach Thüringen gezogen ist. Stattdessen lebt er in Magdeburg unter anderem Namen.
Das ist auch so Wahnsinn. Ich meine, man denkt dann immer, okay, jeder hat eine zweite Chance verdient, aber da kriegt man schon ein bisschen Gänsehaut, wenn man daran denkt, dass der dann mit der Frau und dem Kind der Frau unter einem Dach lebt. Ne? Jemand, der solche Fantasien hat. Ich glaube, das sind Dinge, die sind nicht so einfach wegkurierbar. Ich glaube, wenn man einmal so Fantasien hat, so in dieser Art und in dieser Intensität, dann sind die nicht so einfach auszuschalten. Also weiß ich nicht, aber kann ich mir nicht vorstellen, dass die einfach so verschwinden.
Man vermutet das und gleichzeitig fragt man sich natürlich, wie ehrlich er zu seiner Partnerin war, ob sie wusste, welche Straftat er begangen hat in der Vergangenheit.
Ja, klar, das kann man jetzt natürlich nur spekulieren, aber da gibt es ja auch manchmal wilde Geschichten, dass die Leute das wissen und trotzdem kein Problem damit haben, aber ja. Nehmen wir einfach mal ihr zuliebe an, dass sie es nicht wusste und trotzdem kriegt man Gänsehaut bei dem Gedanken, ne, dass sie ihn ins Haus holt.
Ja.
Andererseits, ja, er hat seine Strafe abgesessen. Er war auch in psychiatrischer Behandlung.
Wahrscheinlich gab es dann auch eine entsprechende Diagnose, genau. Dass jetzt alles okay ist oder so.
Ja,
psychiatrische Behandlung, ne, das... Auf jeden Fall. Und wir sind ja auch für Resozialisierung, aber man muss natürlich auch immer festhalten, da wo Menschen irgendwie arbeiten, da werden auch Fehler gemacht. Und also nur, dass er evaluiert wurde, heißt nicht, dass er automatisch geheilt ist. Und das ist
heißt aber auch nicht, dass er automatisch es nochmal macht. Natürlich.
Auf gar keinen Fall. Ich bin da nur immer eher pessimistisch als optimistisch.
Also die Gesamtsituation, ich glaube, das Gefühl haben wir alle jetzt irgendwie hier im Raum, würde ich jetzt mal unterstellen, wirkt jedenfalls ein bisschen komisch. Ne? Also ob man jetzt sagt, okay, resozialisiert, geheilt oder was auch immer, hat er es verarbeitet, okay, aber diese Gesamtsituation, dass er dann irgendwie im Dunstkreis eines kleinen Kindes ist, das möchte man sich nicht so richtig vorstellen.
Aber man muss auch hier wieder sagen, es ist schon gut, dass wir in Deutschland auch so ein bisschen, was das angeht, auch so ein bisschen Täterschutz betreiben, dass auch so jemand jetzt die Möglichkeit hat, nach verbüßter Haft dann noch ein normales Leben inkognito irgendwo zu leben. Und nicht wie in anderen Ländern dann in irgendwelchen Registrierungen auftaucht und jeder weiß immer über deine Vergangenheit Bescheid. Das wird ja hier auch immer wieder diskutiert bei irgendwelchen emotionsgeladenen Fällen. Ah, die müssen registriert werden, die brauchen Meldeauflagen. Und ich bin eigentlich auch ganz froh, dass Leute auch mal neu anfangen können, selbst solche Leute.
Ja, auch hier nochmal, er war ein großes Kind mit 19 Jahren. Ne? Klar, also der hat jetzt die Höchststrafe im Jugendstrafrecht bekommen mit 10 Jahren. Das ist heftig, aber trotzdem ist er jetzt vielleicht nicht komplett ausgereift gewesen. Auch sowas sind ja gewisse Faktoren, die eine Rolle spielen können.
Ja, klar.
Genau. Frontallappen noch lang nicht fertig und sowas. Mitte Januar 2013 stirbt Matthias S. im Alter von 50 Jahren nach schwerer Krankheit und wird in einem Urnengrab beigesetzt. Lars Bense ist auf dem Hallenser Nordfriedhof bestattet. Er würde in diesem Jahr im Oktober seinen 53. Geburtstag feiern. Die Suche nach dem Kreuzworträtselmörder oder dem Schriftverursacher, der Schriftverursacherin, war vermutlich die größte Schriftfahndung in der Polizeigeschichte. Nicht nur Deutschlands, sondern der Welt. Über 500.000 Schriftproben wurden geprüft, bis die richtige gefunden wurde. Das wäre heute nicht mehr vorstellbar. Professor Giraud sagt in einem Interview,
Der Kreuzworträtselfall ist, im positiven Sinne gesehen, ein Ergebnis zentralistischer, diktatorischer Verhältnisse. Sonst wäre eine solche Massenüberprüfung überhaupt nicht möglich gewesen.
Und man könnte denken, damit hat sich's. Aber nein. Denn Kerstin, die frühere Freundin des Täters, deren Mutter die Wohnung gehört hatte, in der Lars missbraucht und ermordet wurde, beziehungsweise der auch der Koffer gehört hatte, in dem er entsorgt wurde, sie veröffentlicht 2013 ein Buch. Es heißt Der Kreuzworträtselmord, die wahre Geschichte. Es dreht sich um eine fiktive Berliner Journalistin, die Recherche zu dem Fall von 1981 anstellt. Also die wahre Geschichte aus Kerstins Sicht, aber verpackt in eine fiktive Rahmenhandlung und auch mit anderen Namen. Hier ist ein Teil der Beschreibung bei lovelybooks.de. Kerstin Appel, Jahrgang 1963, lernte als Schülerin in Halle-Neustadt einen Jungen kennen, der zum Mörder werden sollte. Der Kreuzworträtselmord ist ihre erste schriftstellerische Arbeit. Nach 30 Jahren verarbeitet sie darin literarisch ihre eigenen traumatischen Erfahrungen. Denn was trotz all der Berichterstattung über den wohl aufsehenerregendsten Kriminalfall der DDR-Zeit nie bekannt wurde, sie musste entdecken, dass ihr damaliger Freund den 7-jährigen Lars Bense in der Wohnung ihrer Mutter ermordete. Ihre Erlebnisse als Jugendliche haben sie jahrzehntelang belastet, sagt Kerstin in einem Interview. Und um das bewältigen zu können, habe sie das Buch geschrieben. Soweit so gut. Kann ja jeder Bücher schreiben, auch gern True Crime inspiriert, sage ich mal.
Safe, aber die wahre Geschichte impliziert ja, dass er da irgendwie dann doch das nicht so war, wie es offiziell geheißen hat. Ne?
Könnte natürlich auch einfach eine Marketing-Headline sein.
Ja, natürlich.
Also es wirkt ja sehr reißerisch, ne?
Also es ist klar, dass es verpackt ist in eine fiktive Rahmenhandlung, aber trotzdem heißt es die wahre Geschichte. Es ist im besten Fall irreführend. Und warum ich euch davon erzähle, ist Folgendes. Sofort nach Erscheinen des Buches leitet die Staatsanwaltschaft Halle ein Ermittlungsverfahren wegen Mordes gegen die Autorin ein. Denn in ihrem Buch sind Details enthalten, die von ihren Aussagen während der damaligen Vernehmungen abweichen. Alle im Roman tragen andere Namen. Es geht um Susanna, nicht um Kerstin. Es geht um Sven, nicht um Matthias. Aber eben, so heißt das Buch ja auch, ganz genau um den Kreuzworträtselfall und um Lars Bense. Insbesondere ist relevant, dass in diesem Buch steht, dass die Hauptfigur des Romans ihren Freund dabei überrascht hat, wie er den 7-Jährigen in der Badewanne festhielt. Zitat: Und wieder hörte ich dieses furchtbare Geräusch aus dem Bad. Ich hielt mir schnell die Ohren zu. Ja, da steht, das Kind habe versucht, sich zu befreien, bis Matthias oder Sven eben in dem Roman es mit einem Küchenmesser erstach. Anschließend habe er sie gezwungen, Kerstin oder Susanna in dem Roman, ihm bei der Beseitigung der Leiche zu helfen. Sie habe geholfen, Lars kleinen Körper erst in Plastik und dann in den Koffer zu stecken. Sie sei mit ihm und dem Koffer mit der Straßenbahn zum Bahnhof gefahren und in den Zug gestiegen und ebenfalls dabei gewesen, als der junge Mann den Koffer aus dem Fenster warf.
Und das wäre definitiv ein Trauma, was man 30 Jahre später in einem Buch verarbeiten müsste. Also jetzt einfach nur zu erfahren, es ist in deiner Wohnung passiert, ist schlimm genug, aber quasi aktiv eingebunden zu werden, indem man den Täter bei der Tat überrascht, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ne?
Das ist so, aber es könnten auch einfach nur irgendwelche dramaturgischen Elemente sein, die eingepflegt wurden, um diese Geschichte, wir haben hier 2013, bis dato wurden genügend Krimis und andere Sachen veröffentlicht, wo man sich hätte inspirieren lassen können,
klar,
um sich in so eine Situation hineinzuversetzen und dann halt das dementsprechend. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Anwalt von ihr so argumentiert haben könnte.
Es kann aber auch natürlich eine Möglichkeit sein, den Eigenanteil irgendwo zu verarbeiten, aber den trotzdem klein zu machen. Wir wissen beispielsweise auch aus dem Pokémon-Mord, über den wir auch schon gesprochen haben, da hat so ein Paar auch einen Nachbarsjungen ermordet. Und da ging die Initiative auch so ein bisschen von der Partnerin aus, weil sie als Liebesbeweis von ihrem Partner gefordert hat, lass mal gemeinsam ein Kind töten. Und vielleicht war Kerstin ja beteiligter, als man jetzt vielleicht denkt, und hat das dann zumindest in ihrem Buch so ein bisschen auf so eine passiv erzwungene Beseitigungsrolle reduziert. Ne?
Das ist so, aber in, sag ich mal, der kreative Schutzraum, den sie hat.
Kreative
ja, das
Schutzraum.
Ist halt so. Das ist nun mal in der Literatur verankert, die Unterscheidung zwischen in dem Fall Autorin und Erzählerin. Das ist so die Frage, wer ist wer?
Das literarische Ich muss nicht das tatsächliche Ich sein. Ne?
Ja. Also die detaillierten Beschreibungen der Tat und vor allem ihrer Beteiligung in diesem Buch lassen Fragen aufkommen. Welche Rolle hat sie damals tatsächlich bei dem Verbrechen gespielt? Ist das Teil der Fiktion oder ist sie wahre Geschichte, wie der Titel des Buchs lautet? Weil warum nennt man es denn die wahre Geschichte, wenn es dann nicht wahr ist? Also ist es jetzt zu 100% wahr? Oder ist es doch nur erlogen? Die Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungen ein, um eine mögliche Mittäterschaft zu prüfen. Der Verlag bestreitet natürlich einen Zusammenhang zwischen dem Inhalt und dem Mord. Er sei kein Geständnis und außerdem stehe im Vorwort, dass die Geschichte auf Fakten basiert, aber im Übrigen frei erfunden ist. Ich persönlich kann nicht nachvollziehen, warum man etwas eine wahre Geschichte nennt und auch sich auf einen echten Fall bezieht, wenn es dann nur erfunden ist.
Da sind wir schon drei, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Aber auch hier wieder der Verweis zum Tupac-Fall. Keefe D., Compton Street Legends, der vermeintliche, sagen wir mal, Drahtzieher hinter dem Mord an Tupac, hat in seinem Buch relativ genau beschrieben, was dort passiert ist. Sodass er deswegen jetzt unter Verdacht ist und eben auch vor Gericht steht und inhaftiert ist.
Mhm.
Ja gut, da gibt es natürlich auch mehr Gründe, warum er jetzt vor Gericht steht. Das ist einer der Gründe.
Nee, das ist jetzt der Hauptgrund in dem Fall, aber dass er natürlich grundsätzlich ein Krimineller ist, das ist
genau,
klar.
Ja.
Ja, das ist wohl so. Ja, aber hier geht es ja konkret um diesen Fall.
Ja, also im April 2014 werden die Ermittlungen gegen Kerstin aus Mangel an Beweisen eingestellt. Der Staatsanwalt erklärt, es gebe keine Beweise, die ihre Beteiligung zweifelsfrei belegen. Sie selbst sagte während der Vernehmungen, die beanstandeten Episoden in diesem Buch seien nur ein Mittel, um die Spannung zu steigern. Und das kann niemand widerlegen. Weder Lars noch Matthias können wir natürlich heute noch dazu befragen.
Also ist dieses Buch entweder ein seltsamer Versuch, irgendein Trauma zu verarbeiten und dann vielleicht so ein bisschen schwammig gehalten, oder es ist einfach eine relativ große Geschmacklosigkeit und eigentlich nur diesen Fall genutzt, um so ein bisschen die Vermarktung zu steigern und dann einfach die wahre Geschichte so als, wie du schon gesagt hast, als Appetizer-Haken genutzt irgendwie.
Ich kann es euch nicht sagen. Ja. Das war der Kreuzworträtselmord.
Ja, crazy, wie gesagt.
Definitiv crazy.
So ein Fall, der einem wahnsinnig hängen bleibt. Ich weiß nicht, wie wir das hier machen wollen. Wir machen das bei uns immer so, dass wir so ein bisschen auch Zuhörer-, Zuschauertöne so ein bisschen einhören. Eure Gedanken zu dem Fall. Kanntet ihr den? Was denkt ihr? Möchtet ihr das auch machen? Gibt es Leute, die sich jetzt irgendwie bereit erklären, einen O-Ton zu liefern? Sonst machen wir einfach weiter und erzählen euch weiter irgendwas. So, aber wenn jetzt jemand irgendwelche Gedanken loswerden möchte, dann wird meine wunderbare Fee Daniel hier kurz, oder da ist ein Mikrofon.
Ja, deine voll wunderbare gut. Fee Vivian, von der du bis jetzt nicht wusstest, dass du sie hast, aber da bin ich.
Aber das ist mega cool, das mal von dieser Perspektive zu betrachten.
Aber das ist auch wirklich so feengleich, bist du jetzt reingeschwebt mit dem Mikrofon, oder? Das hat auch die Wahrheit. Danke dir sehr.
Ja, gerne.
Ein Zeitlupenmoment.
Dankeschön. Mein Gedanke war auch, selbst wenn das alles eine erfundene Geschichte war, warum dann dieser Titel? So, dann hätte sie, selbst wenn sie sagt, eine wahre Geschichte, warum dann auch der Kreuzworträtselmord? Warum überlegt sie sich nicht irgendwas Ähnliches, Sudoku-Mord oder so, dass immer noch jeder weiß, worum es geht, aber der Name halt ein anderer ist? Allein das ist für mich schon die große Frage. Also, was hat die Frau sich dabei gedacht? So?
Ja, und auch, was Marketing. Hat der Verlag sich dabei gedacht?
Genau, so diesen Bezug, herzustellen,
Frage,
ja, diesen Bezug herzustellen ist, wie gesagt, mindestens mal geschmacklos, wenn das Buch nicht irgendwie tiefergehende Erkenntnisse liefert, ne?
Also ich sehe das ganz einfach so, dass das Marketing ist, meiner Meinung nach, und die Frage wirklich, die du gerade gestellt hast, warum macht ein Verlag dabei mit? Das ist eigentlich hier, was hier, finde ich, im Fokus steht.
Ich denke auch, dass die Familie des toten Jungen, also als die das mitgekriegt hat, ich weiß es nicht, was sie sich gedacht haben, aber ich stelle mir vor, wenn das jetzt bei mir irgendwie passieren würde und dann kommt jemand raus mit so einem Buch.
Ja.
Also ich finde es total verständlich, dass da gleich mal eine Anzeige raus war.
Ja, das ist ja auch eine Diskussion, die sich das Genre True Crime auch immer wieder gefallen lassen muss. Dass da vielleicht auch so Hinterbliebene das gar nicht so geil finden, wenn wir dann in unseren kleinen Podcasts darüber sprechen, was ihren Verwandten passiert ist, ne? Und das wurde ja auch heute Nachmittag in dem Plenum kurz angerissen. Aber da bin ich halt immer der Meinung, das hat immer was damit zu tun, wie respektvoll und wie ja auch faktengetreu man die Sache aufgreift und eben diesen Entertainment-Faktor so ein bisschen außen vor lässt.
Ja.
Aber dann so ein Buch ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Das finde ich tatsächlich auch aus meiner Perspektive geschmacklos.
Ja, richtig. Also vor allem beißt sich ja hier dieser Titel mit der eigentlichen Bestrebung, wenn man was Fiktionales machen möchte, aber sagt, wie war dieser...
Die wahre Geschichte.
Das passt nicht, ne? Also.
Nein, das passt nicht.
Es erinnert mich auch ein bisschen daran, ich habe leider vergessen, Benjamin von Stuckrad-Barre hat ja dieses Buch Noch Wache oder irgendwie sowas geschrieben und das erzählt eigentlich die Geschichte von Christian Döpfner und Bild-Zeitung und Springer und sowas und es ist jedem klar, dass es darum geht, aber er hat das eben auch so geschrieben, dass er sozusagen sagen kann, nee, es geht nicht darum, es ist so erfunden. Und ich habe das Gefühl, so dieser Versuch war das von ihr auch, aber es ist halt obvious einfach gewesen. Und ich finde es auch extrem geschmacklos und ich finde es auch immer ein bisschen fragwürdig, weil es für mich auch so rüberkommt, als würde sie sich in eine Opferposition begeben, die sie auf eine Art und Weise, wenn sie ein Trauma erlebt hat, natürlich hat, aber nicht so krass wie es halt eben anderen damit geht.
Die sie vielleicht gar nicht inne hat, je nachdem, wie stark sie beteiligt war oder auch nicht. Das hinterlässt ein Geschmäckle. Für die Leute übrigens, die auf True Crime stehen und die das heute Mittag nicht mitbekommen haben, die junge Dame, die sich da geäußert hat, die betreibt auch einen Podcast, der heißt Leichenschmaus. Einfach mal reinhören, dann kommt ihr noch mehr so intelligente Takes aus dieser Ecke her.
Genau. Da ist noch jemand.
Ich habe gerade Interesse halber einfach mal nachgeguckt. Ich habe jetzt gerade nur ein Bild von dem Cover gefunden, weil mich auch der Verlag interessiert hat. Und auf dem Cover steht urheberrechtlich geschütztes Material. Also die müssen da ja auch irgendwie also Kerstin oder der Verlag sonst auch selbst müssen sich ja irgendwie schon vorher damit beschäftigt haben, dass die auch so etwas da drauf drucken. Also keine Ahnung, was da schiefgegangen ist und wer das durchgewunken hat.
Also was bedeutet diese Einschränkung? Das kannst du vielleicht irgendwie mal ein bisschen erläutern. Inwieweit ist das relevant?
Kommt immer so ein bisschen drauf an. Das Urheberrecht bezieht sich halt immer auf den Autor oder die Autorin. Und dementsprechend muss sie halt irgendwie einen Besitz an diesem Gedankengut haben, an dem Text, den sie schreibt. Aber dadurch, dass sie sich auf ein wahres Verbrechen bezieht, sprich die wahre Geschichte und dann ja aber so verdreht, es ist eigentlich unüblich, dass genau dieser Satz auf dem Cover steht, weil das spielt halt eigentlich schon damit, dass sie sich auf einen anderen Text bezieht, gehe ich jetzt davon aus, wenn es auf dem Cover steht.
Wäre das auch gegeben, entschuldige, wenn sie sich auf vielleicht Gerichtsakten bezieht, vielleicht hat sie da eine Einsicht gehabt oder ist das dann irrelevant?
Ist mir auf jeden Fall nicht bekannt, dass es dann auf dem Cover so präsent ist, dass
normalerweise
meine Anmerkung ist,
drin.
Genau, dass es im Impressum steht als Anmerkung oder auch hinten, aber... So präsent fand ich sehr seltsam. Nur als Anmerkung dazu.
Ja. Ich möchte auch niemandem das Buch total madig machen. Kauft es, lest es, wenn ihr wollt.
Ich habe auch noch eine Nachfrage. Ist da der Tod von Matthias und ihr Buch tatsächlich in einem zeitlichen, also hat sie gewartet, ihre wahre Geschichte zu veröffentlichen, bis man ihn auch nicht mehr fragen konnte, weil dann wäre ich absolut bei der Marketinggeschichte. Vielleicht hat sie sich gedacht, sie hat genug unter der Geschichte gelitten. Und jetzt wäre es vielleicht doch mal eine Gelegenheit, damit Geld zu machen.
Zeitlich fällt es zusammen.
Ja, sehr, sehr guter Punkt. Ne? Das könnte gut eine Rolle gespielt haben. Ja.
Urheberrechtliches Material bedeutet natürlich auch ein bisschen Selbstschutz. Denn in dem Moment, wenn ich eine kreative Idee verfasse, habe ich das Urheberrecht. Oder wenn ich ein Foto schieße, ein Bild male, was auch immer. Bedeutet im Umkehrschluss, hallo, hier ganz großes Aushängeschild auf der Vorderseite. Das hier ist fiktional. Das ist kein Sachbuch. Das ist keine rein sachliche, faktische Reportage oder so. Vielleicht sowas.
Was aber dann auch schon wieder komisch ist, wenn es die wahre Geschichte, also...
Ja, deswegen ist der Titel ja auch so fraglich.
Ich stoße mich da an so vielen Sachen, dass ich da gar keinen richtigen Angriffspunkt finde. Seltsam auf jeden Fall.
Ja, aber mach mal vielleicht noch was Schöneres zum Abschluss.
Also erstmal loben wir dich mal zum Abschluss,
ja,
weil du hast ja eben kurz reingeräumt.
Danke.
Und entschuldige bitte, dass wir dir so oft ins Wort fallen durften, aber es ist bei so einer spannenden Erzählung auf jeden Fall auch...
Der Applaus müsste doppelt so stark ausfallen, weil die gute Franziska nämlich... immer wieder mit so kleinen Hüsterchen zu kämpfen hat und dafür hast du es Du bist verschont geblieben und du musstest keinen Fisherman's Friend von Daniel annehmen. Du hast es auch so geschafft.
Das ist keine bezahlte Werbung.
Also danke, danke für die Präsentation und gut, dass du so durchgehalten hast.
Ja, danke, ja. Profi. Habt ihr noch was mitgebracht?
Allerdings hätte ich eine Was-wäre-wenn-Frage.
Da muss man kurz ausholen für die, die uns vielleicht nicht kennen und die wegen Franziska hier sind. Das werden wahrscheinlich viele sein. Wir haben diese Kategorie Was-wäre-wenn, wo wir so Szenarien in den Raum stellen und dann darüber philosophieren, was wäre, wenn die eintreten würden, inwieweit würde das irgendwie uns betreffen oder was würde sich ändern für uns, für die Welt und so weiter. Das ist dann so ein bisschen so eine kleine Auflockerung nach dem ganzen brutalen True-Crime-Kram.
Was ja auch nicht immer ganz leicht ist, aber trotzdem fände ich das jetzt irgendwie nur angemessen, wenn wir jetzt eine Was-wäre-wenn-Frage stellen, die in irgendeiner Weise was auch mit True-Crime zu tun hat.
Ich habe gehört, ihr habt euch auf der Hinfahrt was überlegt.
Ja, und also ich habe zumindest, das weiß der Herr, noch nicht alles wieder verworfen. Aber die Idee war gut.
Weil du es dir nicht merken konntest wahrscheinlich.
Auch das ist möglich. So, ja. Nein, natürlich weiß ich das noch. Also, aber trotzdem. Also erstmal eine Standardfrage, die wir schon häufig gestellt haben, aber ich finde es jetzt gerade hier in dem Ambiente irgendwie ganz interessant, zumal wir auch so viele True Crime Podcaster hier unter uns haben. Was wäre, wenn du einen Cold Case deiner Wahl lösen dürftest? Welcher wäre das?
Das ist, finde ich, jetzt sehr, sehr interessant. Aber Frank, Ladies first, fang du doch mal an.
Das ist der ungelöste Mordfall seit jetzt 40 Jahren von Martina Posch in Oberösterreich.
Magst du kurz erläutern, was da passiert ist?
Ja, die 17-jährige Martina ist von zu Hause verschwunden. Also sie ist in der Früh rausgegangen und dann wollte sie mit dem Bus in die Schule fahren, ist da nie angekommen. Niemand hat sie gesehen beim Bus. Und ihr damaliger Freund ist bis heute auf der Suche nach ihrem Mörder oder ihren Mördern. Ihre Leiche wurde dann einige Zeit später an einem Seeufer gefunden. Und dann wurde auch bei Aktenzeichen XY ungelöst darüber berichtet, was ja an und für sich super ist. Nur sind danach Beweismittel verschwunden. Teile ihrer Kleidung sind verschwunden. Und dann gab es irgendwie auch noch eine Überschwemmung. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Eine Überschwemmung und es sind Akten dadurch kaputt gegangen. Und ja, dieser Fall ist 40 Jahre alt und ich wünsche mir, dass es irgendwann noch rauskommt, wer das war.
Da werde ich mal nachforschen. Das klingt auf jeden Fall nach einem interessanten Fall, ja. Boah, es gibt so viele Cold Cases, über die wir gesprochen haben, die total spannend sind. Als erstes habe ich immer so Tanja Greff im Kopf oder Frauke Liebs oder Lisanne Frohn und Chris Kremers, diese holländischen Studenten, die in Panama im Dschungel verschwunden sind. Auch so eine total gruselige Geschichte, die jeder kennt. Aber ich glaube, wenn ich einen Cold Case klären könnte, dann ist das, glaube ich, der erste Cold Case, den wir im Podcast hatten und auch so ein Fall, den ich einfach so hardcore spannend finde. Jennifer Fergate, die Tote im Oslo Plaza Hotel. Du hast den auch gemacht, habe ich gesehen.
Ja, genau. Ist nicht so lange her.
Und ist nicht so lange her. Das ist so ein einfach crazy interessanter Fall, der so viele komische Elemente einfach mitbringt und so mysteriös ist. Da wüsste ich gerne, was dahinter gesteckt hat.
Ja, 100 Leute haben wir gefragt, ne? Das wäre auch meine Antwort gewesen, tatsächlich, Jennifer Fergate. Wobei ich sagen muss, dass der Fall, den wir zuletzt hatten, Eliza Lamb, auch sehr faszinierend ist und sehr, sehr dunkel.
Ja, wie gesagt, wir hatten einige Cold Cases, die super, super interessant ist. Wir hatten diese Folge Untermieter, wo irgendwie jemand sich bei jemandem eingemietet hat, den auf grausamste Art und Weise getötet hat und die Polizei geht davon aus, das ist jemand, der sich zu diesem Zweck einfach nur eingemietet hat, um seinen Vermieter zu töten.
Hey.
Und der hat sehr, sehr gut seine Identität verschleiert. Der hat aber an einer Stelle im Haus, an einer ganz ungewöhnlichen Stelle, wo man nicht unbedingt suchen würde, trotzdem offensichtlich bewusst einen Fingerabdruck hinterlassen, also so ein Spiel mit der Polizei. Und auch die Foltertechnik deutet darauf hin, vielleicht Geheimdienstvergangenheit, also ganz, ganz crazy. Da wüsste ich auch gerne, was da für ein Mensch hintersteckt. Das ist
auf alle Fälle, ja.
Ja, aber es sind ja auch so Fälle, wo Leute seit, ich sag mal, 30 Jahren hinter Gittern sitzen und sagen, ich war's nicht, aber ich war's wirklich nicht.
Ja,
und ganz viele Leute glauben das. Also kann ja jeder sagen, ich war's wirklich nicht. Und dann einfach mal so schauen können, okay?
Das wäre cool.
Stimmt's oder stimmt's nicht?
Ja, total, ja.
Also, ja, ich glaube, wir machen diese Podcasts aber vielleicht auch, weil wir als Kind mal Detektive werden wollten.
Ja, das safe. Ist Teil der Wahrheit, safe. Ja. Ganz bestimmt sogar.
Ich höre immer noch die 3 Fragezeichen zum Einschlafen. Das ist immer noch mein geheimer Traum, ne? Und natürlich diese Fälle, die einen auch so betreffen oder betroffen machen, wo einfach Menschen komplett vom Erdboden verschwinden.
Ja.
Sergei Enns haben wir eben drüber gesprochen. und man sich einfach fragt, wie kann das sein, dass ein erwachsener Mensch ohne irgendein Zeichen komplett vom Erdboden verschluckt zu sein scheint, ne? Aber wie gesagt, ich wüsste gern, was ihr beiden und auch Mike dazu noch zu sagen haben. Welche Cold Cases würdet ihr klären, wenn ihr es könnt? Du wirst Karin Kunert sagen, ich weiß es.
Ich finde das pauschal immer so schwer zu sagen, weil der Hauptgrund von meinem Podcast ist eben, dass mich ganz, ganz viele Fälle beschäftigen.
Du bist jetzt hier festgenagelt, Basti. Du kommst aus dieser Nummer nicht raus.
Ich glaube aber, was mich schon seit Jahren ganz, ganz stark beschäftigt, ist das Verschwinden von Lars Mittank. Weil,
ja, an den habe ich auch gedacht, ja.
Genau, weil ich mich irgendwie ein bisschen mit Lars identifizieren kann. Ich bin im selben Alter, ich war früher auch in den Gegenden unterwegs, wo er war, im Partyurlaub damals mit der Abschlussklasse. Und wie du gerade sagtest eben, diese Frage, wie ein erwachsener Mensch einfach spurlos vom Erdboden verschwinden kann. Und bei Lars ist das eben nochmal viel, viel schlimmer, weil es eben auch diese Aufnahmen gibt, die bis heute vollkommen unerklärbar sind, dass er da aus dem Flughafen rausrennt.
Man kann so viel nachvollziehen, aber dann auf einmal ist er weg, ne? Das ist so ganz, ganz surreal, ja.
Genau, da gibt es halt so ganz, ganz viele Details zu und irgendwie kann ich mich total damit identifizieren und ich würde einfach gerne wissen, was da passiert ist.
Also mein erster Gedanke ging an Shelly Miskovic, glaube ich, heißt sie, die Frau von dem Scientology.
Von David Miscavige.
Genau. Und
von dem Leiter von Scientology.
Ja, und sie ist ja offiziell nicht verschwunden, aber sie ist halt seit 2007 verschwunden. Also
es hat sie niemand mehr gesehen, genau. Der nicht Teil von Scientology ist zumindest. Genau.
Ja, ihre ehemalige beste Freundin sagt ja auch, dass da irgendwas nicht stimmen kann und dass da große Probleme wohl auch gab, weil sie sich so etwas abgewendet hat davon. Und deswegen finde ich das ganz spannend. Und zum anderen, weil der sehr nah an meiner Heimat ist, der Fall Peggy Knobloch. Mhm. Die ist in dem Jahr verschwunden, wo ich geboren bin. Und da ist ja auch, es ist ja schon jemand verurteilt worden und das war ja ein Riesendrama und dann wurde sie gefunden und dann ist die Mutter jetzt wieder vor Gericht gegangen gegen jemanden und...
Naja, diese Verurteilung, muss man halt dazu sagen, die beruht ja auch so ein bisschen darauf, dass der Mensch, der verurteilt wurde, das ist ja auch ein Mensch mit einer geistigen Behinderung,
genau.
Stark intelligenzgemindert, der dann unter dem Druck des Polizeiverhörs zugegeben hat, dass er was damit zu tun hatte, weil er wahrscheinlich auch die Tragweite seiner Aussage gar nicht einschätzen konnte. Ne?
Und weil sie ihn unter Druck gesetzt
auch
haben
das, ja.
Und... Eigentlich hat es so viel mehr Opfer ja mit sich gezogen und dann gab es ja mal noch das Ding, das dann hieß, ja, der NSU hatte was damit zu tun.
Weil DNA gefunden wurde, genau. Von Uwe Bönhardt, glaube ich.
Ja, genau. Ja. Und das ist ja alles nicht so und irgendwie ist um diesen Fall so viel Drama immer, aber er wird halt einfach nicht gelöst und das finde ich so schlimm.
Ja, auf jeden Fall auch ein guter Take, weil das wirklich auch ein sehr, sehr schlimmer Fall ist. Den kennst du wahrscheinlich noch gar nicht, den hatten wir noch nicht und du kennst, oha.
Okay, also ich könnte ihn jetzt nicht komplett wiedergeben, aber klar.
Ja. Das war auch riesig groß damals, ne? Das war, ja.
Ich gehe zu Mike. Mike, jetzt bist du aber dran.
Du hast Katrin Konert angesprochen, ist es tatsächlich nicht.
Das wundert mich sehr. Okay, jetzt kommt's.
Ja, schlicht und ergreifend, weil ich der Meinung bin, dass der Fall eher lösbar ist als der Fall, der mir jetzt gerade vorschwebt.
Ich halte den auch für sehr, sehr lösbar, beziehungsweise ich glaube, wir sind da so auf einer Wellenlänge, was auch so die möglichen Täter angeht.
Es geht letzten Endes um einen Hinweis, ne?
Ja.
Dann ist der Fall klärbar. Ja. Davon bin ich überzeugt.
Exakt.
Und das ist das, was ich von den Ermittlerinnen und
Ermittlern...
Genau, wie
Rebecca Reusch. Das ist so ein Ding, man hat so das Gefühl, es liegt in der Luft. Es fehlt so ein Mini-Baustein und dann muss es doch einfach lösbar sein. Ne? Ja.
Von daher gehe ich nicht mit Katrin Konert, sondern ich bin bei Bianca Blömicke. Schlicht
ganz,
und
ganz,
ergreifend, weil da einfach in der Anfangsphase wahnsinnig viel schiefgelaufen ist. Das ist das, was Carsten Bettels heute Nachmittag gesagt hat. Er hat seinen Studierenden grundsätzlich beigebracht, betrachtet jeden vermissten Fall so, als wäre ein Verbrechen passiert. Und genau das ist im Fall Bianca Blömicke eben nicht passiert. Und genau das fällt den Ermittlerinnen und Ermittlern jetzt einfach auf die Füße. Ich bin seit 5 Jahren mit Biancas Mutter in relativ intensivem Austausch. Und ich erlebe halt einfach regelmäßig, was es einfach mit Menschen macht, die... Ja. So ein Schicksal mittragen müssen.
Ja,
und
die
von
einfach
daher
nur wissen möchte, was passiert ist. Und die auch,
absolut.
Die auch genau weiß, eigentlich gibt es einen sehr wahrscheinlichen Täter in diesem Fall oder einen, der wahrscheinlich dieses.
Es liegt ja auf der Hand.
Es liegt auf der Hand. Und man geht auch nicht von einem Mordszenario aus, sondern von einem Totschlagsszenario. Das ist verjährt. Also der könnte noch nicht mal mehr bestraft werden. der könnte straffrei einfach jetzt sagen, damit diese gute Frau ihren Seelenfrieden hat, ich habe was damit zu tun, hätte keine Konsequenzen zu befürchten und die will einfach nur wissen, was passiert ist, diese arme Frau, ne?
Das ist halt genau das, was sie mir gesagt hat. Sie möchte die letzten Jahre, die sie hat, und das ist ein O-Ton, die letzten Jahre, die sie hat, möchte sie einfach genießen können. Sie möchte ihre Tochter beerdigen und möchte damit abschließen. Und ich glaube, das steht letzten Endes symbolisch dafür, für wahnsinnig viele Betroffene, die einfach sich die Klärung wünschen. Und das ist der Grund, warum ich mich um Cold Cases kümmere und warum ich einfach sage, da braucht's halt einfach.
Das war ja auch vorletztes Jahr, hat doch sich die Mutter wie heißt sie, die im Papp verschwunden ist in Paderborn, Frauke Liebs, ich hatte den Namen jetzt so auf der Zunge, die hat sich doch auch dann aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und gesagt, ich habe jetzt so viel Kraft und Energie investiert, mit Podcasts gesprochen, mit Medien gesprochen, um rauszufinden, was mit meiner Tochter passiert ist. Es gab keine Aufklärung, es gab nur Rückschläge, ich kann das gar nicht mehr. Ich kann diese Rückschläge auch gar nicht mehr ertragen, so ich will das aus der Öffentlichkeit jetzt raushalten. Ich will damit auch jetzt gar nichts mehr zu tun haben. Ich habe resigniert jetzt. Und das muss auch so ein schlimmer Gedanke sein, einfach niemals zu wissen, auf den letzten Jahren, was ist dem geliebten Kind passiert.
Ja, sie ist wieder sehr aktiv, ne?
Hat sie das zurückgezogen? Okay.
Ja, mehr oder weniger. Also sie hat sich halt die Akten kommen lassen und versucht es dann jetzt auf dem Wege.
Ja. Das war jetzt aber nicht unbedingt was Schönes.
Nee, das war eher, ja, was Schönes vielleicht in dem Sinne, dass man irgendwie darüber philosophieren könnte, dass dann doch noch ein Cold Case eine Auflösung bekommt und doch noch Antworten geliefert werden. Ne? Also das hat ja was Tröstliches. Aber das stimmt, es war nichts Schönes zum Schluss. Da hast du vollkommen recht. Stimmung richtig im Arsch jetzt. Sorry.
Darf ich euch jetzt noch eine lustige Frage stellen?
Auf alle Fälle alles.
Okay. Weil ich würde gerne jetzt nicht so deprimiert da rausgehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir können jetzt nicht jede und jeden Einzelnen von euch extra noch dazu befragen, aber ihr könnt es ja vielleicht für euch persönlich beantworten und uns dann im Nachhinein sagen.
Ich habe ein bisschen Angst.
Welche Disney-Prinzessin wärt ihr?
Wow. Das war hart.
Damit habe ich nicht gerechnet.
Ja?
Ich brauche eine Sekunde, darüber nachzudenken.
Muss es eine Prinzessin sein?
Ja.
Darf das auch so Wonder Woman oder so? Geht das auch?
Nee.
Die Frage ist, ob ihr genügend Prinzessinnen kennt. Sollen wir noch welche aufzählen?
Nennt ihr mal bitte.
Tiere gelten auch.
Wenn wir schon Prinzessin sein müssen, dann kann ich ja leider nicht Ursula die Seehexe sein.
Darf ich Ariel sagen?
Du darfst. Okay, also Ursula und Ariel.
Ich wäre gerne Ariel.
Ich finde, das passt.
Ich finde, du siehst auch aus wie eine Ursula.
Ich finde, du bist Sebastian der Putzerfisch eigentlich eher so.
Ja, aber es muss ja eine Frau sein.
Also du musst eine Frau sein, ja. Oder ich revidiere das. Ich bin natürlich Prinzessin Jasmin. Ne? Ich meine so 1001 Nacht, so orientalische Schönheit, fliegender Teppich, Hals, Maul, Seat. willst du mein Aladdin sein?
Oder lieber der fliegende Teppich.
Ja, wie ist das?
Jean ist auch eine sehr gute Wahl.
Gut,
okay.
Ja,
also
gute
Ariel,
Wahl,
ja. Jasmin.
Das Geheimnis ist, ich kenne die eine gar nicht. Es gibt so eine, das ist so ein aufsässiges, schottisches, englisches Krieger.
Ja, das ist meine.
So eine rothaarige, ja, das bist du. Okay, dann sollst du sie haben, dann ist okay. Ja, dann.
Merida. Aber auf Deutsch hat die irgendwie einen anderen Namen, gell?
Merida, ja.
Aber der Film heißt anders, dachte ich.
Oder ich bin Mulan, verdammte Scheiße.
Mensch, nein, du hast dich jetzt entschieden.
Okay.
Du bist Jasmin. Sehr schön. Ich hoffe, ihr habt auch für euch schon entschieden, wer ihr seid in eurem Kopf. Also Prinzessin Leia lasse ich mittlerweile auch gelten. Das gehört jetzt auch zu Disney.
Stimmt, grundsätzlich auch noch gerade so, ne?
Ja, mitunter, ne?
Ja. Ja, ich danke euch.
Danke dir.
Und
war
Vivian
mega.
Und Leipzig lauscht und euch allen, dass ihr hier wart. Und der Technik natürlich auch.
Vielen, vielen Dank an euch und danke Franziska, dass wir jetzt doch noch mit sehr bunten und lustigen Gedanken
finde, es gehört dazu.
Hier nach Hause gehen wir. Also ganz, ganz herzlichen Dank an die Mühe, eine regional nahe Geschichte rauszusuchen und sie uns nahe zu bringen. Und dann natürlich auch noch mit der spannenden Frage, ja, was hat's mit diesem Buch auf sich und ist da was dran oder nicht? Mega, vielen, vielen Dank.
Danke.